Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es darum, wie man OKRs mit Scrum sinnvoll verbindet. Dazu hat Oliver sich Urs Reubke eingeladen. Urs ist Autor des Buches OKR wirkungsvoll einführen und nutzen und gleichzeitig auch schon seit einigen Jahren Scrum-Trainer bei IT Agile. Das heißt, ein wahrer Experte sowohl in Scrum als auch in OKR. Und wie man eben beides verbinden kann, bespricht Oliver in dieser Episode mit Urs Reubke. Viel Spaß dabei.
Heute gucken wir uns das Thema OKRs an und auch in der Verbindung mit Scrum. Und ich habe dafür natürlich auch wieder einen Gast an meiner Seite und das ist der Urs. Hallo Urs.
Hallo Oliver, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gerne. Magst du am Anfang dich ganz kurz unseren Hörerinnen einmal vorstellen?
Klar. Ich bin Urs, wenn man mich online sucht, vermutlich Urs Reubke. Ich bin bei IT Agile Unternehmensberater. Wir sind hier so einer der ursprünglichen agilen Läden in Deutschland. Ich bin jetzt seit 12 Jahren hier und ich beschäftige mich mit Themen rund um Strategie und Führung und Produkte. Und so bin ich auch auf OKR aufmerksam geworden, weil das irgendwie so diese drei Themen vereint. Hab jetzt einiges an Erfahrung damit gemacht in der Praxis und zum Schluss irgendwann ein Buch geschrieben. Das können wir uns vielleicht auch irgendwann einmal noch angucken im Laufe des Gesprächs. Vom Hintergrund her habe ich mal Informatik studiert und auch mal Software entwickelt, so richtig mit Scrum und allem drum und dran. Das ist jetzt aber schon ziemlich lange her. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, es macht mehr Spaß, Leuten das beizubringen, als es selbst zu tun.
Ja, und du bist Scrum-Trainer?
Das ist richtig.
Scrum Alliance auch für Product Owner. Also du kommst von allen Seiten tatsächlich und deswegen höchstwahrscheinlich auch die beste Person, mit der ich über das Thema verbinden, OKRs mit Scrum und in der Produktentwicklung, agilen Produktentwicklung irgendwie reden kann. Sehr spannend. Magst du für die sich nicht so mit dem Thema OKRs auskennen, so ganz kurz mal zusammenfassen, erklären, was das Ganze denn so ist?
Klar. OKR ist ein Werkzeug, um Arbeit zu steuern. Erstmal ganz, ganz einfach gesagt. Ein Werkzeug, um Ziele zu setzen und den Fortschritt in Richtung dieser Ziele zu messen. Setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Objectives auf der einen Seite und Key Results, KR, auf der anderen Seite. Die Objectives, die sagen uns, was wir eigentlich erreichen wollen. Was ist das große strategische Ziel, das wir gemeinsam anstreben? Und so ein Ziel, das kann ja etwas von ganz einfachen Dingen, wie wir bauen unser Geschäft jetzt in Ungarn auf, bis zu irgendwelchen schwierigeren technischen Dingen oder auch sehr, sehr kundenfokussierten Dingen, wie wir begeistern unsere Kunden wieder, zu denen wir etwas den Takt verloren haben, kann das alles sein. Aber da steckt noch nicht drin, wie machen wir das eigentlich und was machen wir überhaupt und woher wissen wir, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Und da kommen die Key Results ins Spiel. Die Key Results, die geben uns dann Metriken und Zielwerte, mit denen wir messen können. Und wo stehen wir eigentlich mit Bezug auf dieses Ziel? Und aus diesen Messungen können wir uns dann wieder überlegen, was müssen wir tun, um diese Metriken nach oben zu treiben, um die zu bewegen in die richtige Richtung. Und damit haben wir eigentlich so einen Dreiklang. Objectives, was wollen wir erreichen? Key Results, wie messen wir es und kriegen mit, dass wir auf einem guten Weg sind. Und dann Initiativen oder Unterfangen, die wir daraus ableiten. Was machen wir jetzt eigentlich, um dieses Ziel zu erreichen?
Und in meiner Wahrnehmung ist deswegen auch dieses Thema OKRs in der, sagen wir mal, agilen Community auch relativ populär geworden oder wird relativ oft erwähnt, weil das Ganze tatsächlich auch inspizierend, adaptierend, iterativ in Organisationen passiert. Richtig, oder?
Absolut, ja. So, der typische Modus ist, dass man sich ein Jahresziel sucht, das dann in der Literatur gerne MOL heißt, für Midterm Goal, und auf der Basis Quartalsziele ableitet, eben die Objectives und dann guckt iterativ, wie können wir uns immer wieder, zum Beispiel in 2-Wochen-Sprints wie im Scrum, diesem Ziel nähern. Welches Key Result, welche Metrik packen wir in diesem Sprint besonders an und fokussieren darauf, es voranzubringen. Und damit haben wir eigentlich immer was Handlungsleitendes. Was müssen wir jetzt als nächstes tun, um dieses große strategische Ziel zu erreichen? Ohne, dass wir, wie zum Beispiel beim Safe, sehr output-orientiert arbeiten, wo ja alles im PI-Planning vorgeplant wird, bleiben wir hier halt iterativ und auf die Wirkung, auf das übergreifende Ziel ausgerichtet.
Und ich habe beim Lesen eures Buches, können wir gleich tatsächlich auch noch mal ein bisschen was zu sagen, auch noch mal den Gedanken gehabt, dass es noch eine zweite Verbindung irgendwie gibt. Und zwar für mich, dass die Key Results, die es zum Beispiel für ein Team oder für einen Teilbereich der Organisation gibt, eigentlich von den Personen, die in diesem Team sind, optimalerweise vielleicht sogar selber sich überlegt werden. Also wenn das Objective klar ist, sich zu überlegen, was das ist. Und da machte ich so ein bisschen den Link in Richtung, dass die Developer in Scrum können auch selber mitentscheiden. Ne? Also ist kein Push, sondern ein Pull, was sie innerhalb dieses Sprints tatsächlich auch umsetzen wollen, um halt ein gewisses Sprintziel zu erreichen.
Ja, ganz genau. Also es gibt da ganz viel Symmetrie. Auch das ganze Ding mit Inspect and Adapt haben wir halt da jetzt einfach eine Ebene größer. Es gibt uns einen Überbau, den wir zum Beispiel über unser Scrum drüberlegen können, um im Ziel zu bleiben. Und du hast ganz recht, dass die Developer, dass alle Ebenen eigentlich eingebunden werden. Es geht da nicht um Geschäftsführung ordnet an und alle anderen müssen dann machen, sondern wir gucken gemeinsam, was sind denn wichtige Ziele, die wir anstreben. Das ist ein integrativer Prozess. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit mit einigen Klienten gesprochen, die mich gefragt haben, wie kriegen wir das denn hin? Bei uns enden die OKR auf der Ebene der Product Owner und die Entwickler sagen, ja, das ist halt nur ein tolles neues Werkzeug für dich, um das Product Backlog zu befüllen. Habe ich zurückgefragt, ja, und wie entstehen diese Objectives bei euch? Ja, die machen die Stakeholder mit den Product Ownern aus. Und wann kommen die Entwickler ins Spiel, frage ich? Ja, die sollen es doch nur umsetzen. Und ich, kein Wunder, dass es so ist. Also da sollte jede Ebene daran beteiligt sein.
Ja, ist spannend, ne? Aber das sind ja auch mal unabhängig von OKRs tatsächlich Diskussionen, die wir in so einem Scrum-Kontext oder bei, zumindest ich, wenn ich Unternehmen begleiten darf, halt auch kenne, dass es sehr viele Developer gibt, mit denen Product Owner, die ich begleite, halt arbeite, die ihr Selbstverständnis immer noch sehr haben in, ja, ich setze das ja nur um, ne? Was da vorher definiert wird. Und ich halt immer da auch so ein bisschen die These vertrete, wir müssen eigentlich, egal wer von welcher Seite, ob es der Scrum Master ist oder wenn jemand von außen kommt, da eher ein anderes Verständnis auf der Seite der Developer aufbauen, dass sie sich verändern müssen. Weil ich halt glaube, dass vieles, was wir hier auch in dem Podcast erzählen, wo wir sagen, dass der Product Owner an den und den Themen noch mal mehr arbeiten sollte, dass das Ganze erst funktioniert, wenn er auch mehr Freiheitsgrade kriegt, weil die Developer vielleicht Teile von dem übernehmen, was man aktuell glaubt, was alleine bei einem Product Owner liegt. Ne? Aber auch da gibt es, glaube ich, große Gemeinsamkeiten, ne? Zu dem, was du erzählt hast jetzt mit OKR-Einführung und wie die Developer, welches Selbstverständnis sie irgendwie haben.
Ja, boah, du, das triggert mich ja so ein bisschen.
Ja, deswegen habe ich es da so reingeworfen.
Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren und ich selbst Software entwickelt habe, da begegne ich auch solchen Leuten. Ich fand es immer toll, wenn ich weiter gucken konnte, wenn ich damals mit einem Projektleiter oder Product Owner oder so mich hinsetzen konnte und gucken, was braucht denn der Kunde? Wie sieht's denn aus? Wie steht so unsere Roadmap? Wie steht so unser Budget? All solche Fragen. Und wenn ich dann mit Kollegen darüber spreche in meinem Team und die sagen, was interessiert uns das denn? Der soll uns sagen, was wir zu tun haben. Und damit hat sich das. Das war so frustrierend, ja. Und das Spannende aber ist, wenn man da dran bleibt, wenn man das durchhält, wenn man diese Gespräche ins Team reinträgt, sei es jetzt aus der Perspektive des Product Owners oder eben aus des ein oder zwei begeisterten Entwickler, die sich dann eben doch für was Größeres interessieren, das ändert die Perspektive. Und das zeigt den anderen, das macht trotzdem Spaß oder das macht auch Spaß. Auch das gehört zu Produktentwicklung, auch das gehört zu Softwareentwicklung dazu, sich um all diese größeren Fragen Gedanken zu machen. Das ist eben nicht nur Code von links nach rechts schieben und irgendwie coole Shortcuts in der IDE kennen. Und das dann irgendwie zu sehen, wie sich über ein Jahr oder zwei in dem Team die Perspektive darauf entwickelt hat und dann die Dialoge auch anders wurden, das ist ein schönes Gefühl. Und ich glaube gar nicht, dass die Entwickler sich verändern müssen, wie du es gerade gesagt hast. Das war der Punkt, wo ich sagte, das triggert mich, sondern dass die Entwickler sich selbst beschneiden, wenn sie sagen, sie gucken nur auf Code und Entwicklung und dass ihre Arbeit, ihr Leben viel reicher sein könnte, wenn sie die Augen weiter aufmachen, die Scheuklappen aufschalten.
Ja, spannend, dass du das so erzählst, aber ich merkte gerade, ne, dass du das aus deiner ehemaligen Entwicklerperspektive siehst. Ich bin sehr wahrscheinlich zu viel und zu intensiv Product Owner selber in meinem Leben ja vorher selber gewesen. Und deswegen habe ich vielleicht auch müssen gesagt, einfach für den Entwicklungspfad, den ich als Product Owner nehmen kann, indem ich mehr in Richtung Business, Geschäftsmodelle, Markt verstehen, wie auch immer, strategische Entscheidungen für mein Produkt treffen, ist ja genau der gleiche Weiterentwicklungspfad von vielen Product Ownern, den du gerade für Developer aufgemacht hast. Das Müssen bezog sich eher darauf, dass ich glaube, dass viele, die ich begleiten darf als Product, von den Product Ownern, eigentlich die Voraussetzung brauchen, dass ich zumindest ein oder zwei Entwickler habe, die bereit sind, sich so zu entwickeln. Weil wenn ich nur als Product Owner alleine meinen Weiterentwicklungsweg mache, ich glaube, die das nicht mehr bestreiten kann, weil es einfach zu viel wird und weil halt Voraussetzungen dafür, dass ich meine Product Owner Entwicklung machen kann, wenn ich sie denn will, ich überhaupt eine Chance habe, die erfolgreich zu bestreiten. Also daher kam eher mein Müssen.
Ja, ne? Ja, absolut. Du hast ja erwähnt, dass ich Product Owner ausbilde und auch diesen ganzen Ausbildungspfad begleite vom Certified Scrum Product Owner über den Advanced Certified Scrum Product Owner hin zum Certified Scrum Professional Product Owner. Also das ganze Programm, das die Scrum Alliance dazu anbietet, habe ich in meinen Seminaren. Und wenn ich den Leuten dann zum dritten Mal begegne, insbesondere in der dritten Ausbaustufe, wie anders die auf ihre Arbeit gucken, wie anders die auf ihre Rolle als Product Owner gucken, statt nur, ich kriege halt von Stakeholdern gesagt und übersetze das fürs Team hinzu, ich gestalte das, ich nehme mein Produkt in die Hand, ich habe selbst auch einen Teil der Geschäftsverantwortung, die ich mittrage. Das ist ganz wunderbar zu sehen, keine Frage. Und da muss sich was verändern. Du hast ja selbst dieses großartige Product Owner Evolution Model entwickelt. Und wenn ich die Leute so am Anfang des fortgeschrittenen Kurses frage, wo sie da stehen und dann am Ende des dritten Kurses nochmal, wie die Unterschiede sind. Und klar, da entstehen Lücken. Da muss dann halt das Team, jetzt bin ich auch bei Moos, nachrücken, damit das funktionieren kann.
Jetzt sind wir ein bisschen abgegleitet, aber das ist ein Thema, was uns beide, glaube ich, total beschäftigt und wo wir versuchen, irgendwie Dinge zu verändern. Deswegen alles gut. Wir waren bei den OKRs und auch in Verbindung mit Scrum und wie man das sinnvoll verbinden kann. Welche Stellen siehst du denn so in dem Scrum-Framework oder Dinge, die es da so gibt, wo du das Gefühl hast, da greift aber sowas wie OKRs vielleicht mit Scrum tatsächlich so Hand in Hand oder ich kann es sinnvoll miteinander verbinden?
Ja, da gibt es ein paar. Also als allererstes haben wir mal eine Produktvision. Das ist jetzt kein offizieller Scrum-Bestandteil, klar, aber viele Product Owner arbeiten damit, dass sie erstmal so eine High-Level-Perspektive haben. Für wen mache ich hier dieses Produkt? Was haben die für Bedürfnisse? Wie befriedigt mein Produkt diese Bedürfnisse? Also was. Aber der Haken bei so einer Produktvision ist ja oft, dass sie sehr schwer zu operationalisieren ist. So, da habe ich so einen strategischen Baustein, aber um den jetzt in ein Product Backlog zu überführen, da fehlt mir etwas auf dem Weg. Und da zum Beispiel kann dann diese Idee eines Jahresziels oder auch eines Quartalsziels, je nachdem, wie groß mein Produkt gestaltet ist und wie groß meine Vision ist, wunderbar helfen. Das heißt, aus der Produktvision kann ich dann Objectives ableiten und die kann ich dann wieder in einzelnen Sprints angehen und bearbeiten und über die Key Results messen. Wie stehe ich denn da eigentlich und bin ich auf einem guten Weg und wo müsste ich vielleicht noch nacharbeiten?
Jetzt haben wir ja zumindest in Scrum, ich muss ehrlich gestehen, dass ich länger schon nicht mehr reingeguckt habe, auch in den Scrum Guide, ne, auch in den aktuellen, aber meines Wissens ja zumindest zwei Arten von Zielen, die für die Product Owner relevant sind und die eigentlich auch verlangt werden. Das eine ist das Sprintziel, ne, also für mich ein klares Outcome-Ziel auf der Iteration auf dem Sprint, meistens 2, 3, 4 Wochen. Und wir haben sowas wie das Product Goal. ne, was ja, glaube ich, in der letzten Aktualisierung irgendwie eingeführt wurde, eher als etwas, was dann nochmal vom Sprint weggeht, in was für einen Zeithorizont auch immer. Ich glaube, der ist gar nicht so genau definiert, ne, also wie weit das Product Goal geht. Ich weiß, dass es manche Kollegen gibt, die sagen, dass sie das mit so der Produktvision selber verbinden. Ich bin immer jemand, der sagt, ja, das wäre eher was für mich, wenn ich mich strategisch, produktstrategisch entscheide, im nächsten 1,5 Jahre vielleicht dieses Marktsegment oder dieses Kundenproblem anzugehen und erstmal diesen Schritt hin auf meine Vision zu machen, dass ich tatsächlich versuche zu sagen, ja, aber dann wäre für mich das Product Goal halt quasi so die Operationalisierung meiner nächsten strategischen Entscheidung, also des nächsten Schritts hin auf die Vision. Und dann hat es halt eher einen größeren Zeithorizont, vielleicht von, keine Ahnung, lass es 9 Monate oder sowas sein, so Pi mal Daumen. Aber guckst du da ähnlich drauf? Also weil dann wäre ja das Product Goal eher sowas, was du in Richtung Moles oder sowas vielleicht sogar verbinden oder schieben könntest, ne?
Ganz genau, ja. Also auf, wie du sagst, im Scrum Guide steht ja nicht drin, wie groß ist ein Product Goal eigentlich. Und ich erinnere mich an einen Talk von, oh Gott, Jeff oder Ken, ich weiß es nicht genau, wo die ein bisschen über das Product Goal nachgedacht haben und so richtig bekennen wollten sie sich auch nicht. Wie groß eigentlich. Aber was sie gesagt haben, ist ganz klar, das Product Goal soll erreichbar sein. Das ist wichtig, das ist eben keine Vision. Und damit ist klar, das steht irgendwie zwischen meinem einzelnen Sprintziel und meiner Produktvision. Und was aber dann fehlt, ist halt eine Handreichung, wie arbeite ich denn mit so einem Product Goal? Scrum schmeißt uns ja diesen Begriff nur an den Kopf und sagt, das gibt es halt und ja, viel Spaß damit. Und genau, ich übersetze Product Goal eigentlich mit Objective oder eben Jahresziel, je nachdem, auf welcher Flughöhe ich unterwegs bin. Und damit bin ich halt in einer Welt, wo ich ganz viel Literatur dazu finde, ganz viel Hinweise, Erfahrungswerte, Case Studies, wie ich denn mit sowas arbeiten kann. Wenn ich jetzt sage, statt diesem Scrum Product Goal nehme ich OKR, dann kann ich das halt sehr, sehr gut operationalisieren, das ganze Ding. Dann habe ich dann einen leichtgewichtigen Prozess drumherum. OKR ist ja nicht ein Framework oder muss jedenfalls kein Framework sein, sondern eigentlich ist es so ein Modul, das ich an meinen Prozess mit dran schalten kann, um ein bisschen mehr eine strategische Perspektive zu haben. Ja, und dann kann ich das machen und dann halt Sprintziele, du sagst, die sollen wirkungsorientiert sein, outcome-orientiert, kann ich natürlich auf mein Produkt fokussieren, aber ich kann auch dann das Sprintziel auf einzelne Key Results fokussieren. Hm. In diesem Sprint schaffen wir es, die Nutzerzufriedenheit um 1 Prozentpunkt von 52% auf 53% zu heben.
Hm. Wow. Also du würdest tatsächlich, wenn du dann Objectives und Key Results hast, finde ich nämlich spannend, sagen, wir gucken uns jetzt, ich glaube, es sind in der Regel immer so 3 bis 5 Key Results, die man eigentlich optimalerweise für so ein Objective formuliert. Nicht weniger, aber auch nicht viel mehr. Du würdest dir dann halt vielleicht sogar ein spezifisches Key Result rausnehmen und dann halt sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir bei diesem Key Result, was wir in diesem Sprint tun können, um das in Richtung des eigentlichen Ziels, was wir damit haben, irgendwie zu bewegen und zu verändern.
Genau, das kann ich machen und das halte ich auch für eine gute Idee. Das ist gerade, wenn man anfängt mit OKR zu arbeiten und für viele heißt das dann ja auch anfangen mit Sprintzielen zu arbeiten. Also wie viele Product Owner kenne ich? Du kennst wahrscheinlich auch eine ganze Menge, die gar keine Sprintziele benutzen. Ja. Ist das eine Herausforderung? Ich würde mich dem also auch schrittweise nähern und erstmal sagen, wir haben Sprintziele, die sich konkret aufs Produkt konzentrieren. Das Sprintziel ist irgendeine Verbesserung am Produkt und die haben wir dann. Und dann kann ich aber drüber nachdenken, wie geht das? Dazu brauche ich natürlich Key Results, die empfindlich sind, die schnell reagieren. Wenn die innerhalb von 2 Wochen gar nicht ausschlagen können, weil wir keine so dynamische Benutzerbasis, kein so dynamisches Produkt haben, dann werde ich das nicht umsetzen können.
Jetzt erlebe ich in meiner Welt ganz oft Product Owner, die mir erzählen, wir haben bei uns OKRs eingeführt und ich mache ja dieses Scrum und dass ganz häufig die Objectives und die Key Results, die der Product Owner kriegt, nichts mit ihrem Produkt und mit dieser Produktweiterentwicklung zu tun haben. Wie guckst du denn da drauf?
Depends. ist ein großes Ding. erstmal, es gibt, wenn wir mit OKR arbeiten, so eine Annahme, die ich oft gerade beim Einstieg damit sehe, jetzt muss jeder immer an einem Objective arbeiten. Da sage ich, nee, das ist nicht so. Die Objectives sollen abbilden, was ist das Wichtigste, was wir als Organisation oder Organisationseinheit erreichen wollen in diesem Quartal. Und darauf sollten wir uns natürlich konzentrieren. Aber wenn wir 30 Leute sind und wir wissen, wenn wir mehr als 10 jetzt auf dieses Objective tun, dann stellen wir uns auf den Füßen herum, dann werden die anderen 20 ja nicht rumsitzen und warten, sondern die werden halt einfach weiter an ihrem Produkt arbeiten, zum Beispiel. Und dann kommt es halt vor, dass das Objective mit dem Produkt nichts zu tun hat und alles ist in Ordnung. Man muss sich jetzt nicht aus den Haaren ziehen, dass man unbedingt ein Objective hat. So, ich würde empfehlen, dann andersherum ranzugehen und zu gucken, wenn wir wissen, das wichtigste Ding ist gesetzt und wir wissen, dass wir nicht alle gleichzeitig daran arbeiten, was haben wir denn für unser Produkt für ein Objective, damit wir auch in diesem OKR-Prozess mit integriert sind oder mitarbeiten und dann quasi von unten nach oben noch ein Objective für unser Produkt definieren. Das ist das. So, zweiter Fall könnte natürlich sein, unser Produkt ist das Allerwichtigste. Ich habe irgendwie meinen Plan gemacht als Product Owner. So, Product Backlog, das ist ja voll. Also, die Product Owner, denen ich begegne, wenn ich die frage, wie lange könntet ihr jetzt, wenn ihr aufhört, was Neues reinzuschreiben, arbeiten? Im Schnitt ist das ein Jahr, das geht aber auch in 2 oder 3 Jahre rein. Ja, weil so viele gute Ideen da sind. Und dann muss ich mich natürlich fragen, ist das alles, was ich hier in meinem Product Backlog stehen habe und was ich mir jetzt vorgenommen habe in nächster Zeit, ist das wirklich wichtiger und zielführender für unser Unternehmen und für unsere Kunden als das Objective, das wir jetzt angesetzt haben? Dann kann es also sein, dass mein Objective und meine eigentliche Planung im Widerspruch stehen und da muss ich gucken, wie ich es unter einen Hut kriege. Am Anfang mit OKR ist das oft schwer und dann sage ich, okay, macht erstmal euren Plan weiter, versucht ihn so weit auszudehnen, wie es geht. Und die verbleibende Zeit, die konzentriert ihr auf das Objective. Und nach wird immer mehr der künftigen Planung aus Objectives entstehen, weil ihr nichts Neues mehr dazu tut und besser filtern lernt. Und dann kommt ihr halt dahin, dass ihr mehr daran arbeiten könnt. Aber das ist was, da braucht man ein halbes Jahr oder vielleicht auch 9 Monate, um das zu lernen.
Ja, ist spannend, weil du hast jetzt Verbindung OKR, Scrum, und auch Arbeit des Product Owners die Verbindung aufgemacht, ne? Wenn der Fall, wie du ihn beschrieben hast, passiert, dass ich dann, wenn ich es richtig interpretiere, vielleicht die Dinge, die in meinem Product Backlog stehen, vielleicht auch komplett verändern können oder ganz andere sind, weil ich sie an einem ganz anderen Ziel irgendwie ausrichte.
Genau, ich kann dann halt, wenn ich jetzt so ein Jahresziel vor mir habe, strategisch wollen wir das und das erreichen, dann kann ich halt mal anfangen, vom Ziel her zu denken. So, was muss wann passiert sein, damit wir dieses Ziel wirklich erreichen können? Und jetzt gehen wir vermutlich einige Hardcore-Agilisten an den Hals und sagen, aber Urs, das ist doch Big Design Upfront und sowas machen wir hier nicht. Wir machen hier keine Projektpläne oder dergleichen, aber ich glaube, es ist trotzdem eine gute Idee. Was muss ich wann umgesetzt haben, um ein längerfristiges Ziel zu erreichen, anstatt immer nur von der Hand in den Mund zu leben? Ja. Da komme ich mit voran.
Und es ist ja auch immer eine Frage, das, was du jetzt Ziel genannt hast, wie das Ganze formuliert ist, ne? Und das Ziel muss ja nicht der Plan sein, ne? Aber das ist ja dann nochmal eine andere Diskussion, die man an vielen Stellen irgendwie so führt. So, jetzt haben wir festgestellt, wir können vielleicht sowas wie das Product Goal, vielleicht sogar wie das Sprint Goal mit Objectives oder mit Key Results verbinden. Wir sehen sogar, wenn wir Objectives und Key Results haben, die vielleicht für das Unternehmen die wichtigsten sind, aber gar nicht so viel mit unserem Produkt zu tun hat, dass das auch schrittweise dazu führen könnte, dass wir halt andere Dinge vielleicht in unser Product Backlog aufnehmen. Lass uns nochmal einen Schritt weiter gehen. Jetzt haben wir einen Sprint irgendwie absolviert. Dann ist natürlich am Ende des Sprints kommt immer das Sprint Review. Wie würdest du denn da dann Teile oder Dinge aus OKR, vielleicht so aus Product Owner Sicht, tatsächlich mit einbringen?
Naja, im Sprint Review geht es ja für mich insbesondere darum, Feedback zu bekommen von meinen Stakeholdern. Wo stehen wir? Wo müssen wir nochmal anpacken? Was kann einfach so bleiben? Wo investieren wir? Was hat sich am Markt verändert? Und da ist das Key Result oder die die Key Results und wie sie sich verändert haben, einfach ein weiterer Feedback-Kanal, den ich da mitbefragen kann und mit zur Diskussion stellen. Sind wir auf einem guten Weg? Sind wir es nicht? Wo müssen wir wieder anpacken? Das ist aber möglicherweise gar kein Gespräch, das ich wirklich jetzt mit allen, ja teilweise auch sehr auf das Produkt fokussierten Stakeholdern führen möchte, sondern nur mit einem kleineren Kreis. Das heißt, dass je nach Auswahl der Stakeholderschaft würde ich das im Sprint Review eher zeigen. Also wie ich auch eine Roadmap zeige, wie ich auch ein Budget vielleicht ab und an im Sprint Review anspreche, kann ich da auch die Key Results zeigen, aber nicht riesig diskutieren, sondern das ist eher was ich dann vorweg schon mal mit den richtigen Stakeholdern angeschnitten habe, weil ich die Key Result ja die ganze Zeit lang messen kann, nicht nur zum Review, oder was ich dann mit in die Planung nehme, um mit meinem Team gemeinsam drüber zu sprechen.
Wenn ich das aber auch bei OKRs richtig verstanden habe, auch aus deinem Buch, gibt es ja auch da regelmäßige Feedback-Schleifen, um zu gucken, wie stehen wir jetzt. Meinetwegen, wenn wir sagen, wir nehmen uns Objectives und Key Results auf so einer Quartalsebene, die wir da so definiert haben, sage ich jetzt mal einfach so, dass wir dann auch, keine Ahnung, in regelmäßigen Zyklen während der 3 Monate da drauf gucken, inwieweit verändern sich diese Key Results, wie sehr kommen wir dem Objective, was wir formuliert haben, irgendwie näher. In unserer Diskussion der Verbindung heißt das aber, das würdest du sehr wahrscheinlich Sprint Review und Review der OKRs würdest du trennen.
Ja, es gibt, wenn ich OKR als Prozess mit betrachte, habe ich da ja was sehr Ähnliches wie im Scrum, dass ich eine Planung habe, dass ich dann wöchentlich oder zweiwöchentlich mich mal treffe und auf die Key Results drauf schaue und dass ich dann Review und Retrospektive am Ende habe. Auf der Teamebene, wo ich sowieso einen Scrum-Prozess fahre, würde ich das nach Möglichkeit nicht trennen, nein, sondern integrieren. Ich möchte ja nicht noch mehr Meetings haben. Niemand will noch mehr Meetings haben. Sondern ich würde halt ein Daily alle Woche oder alle 2 Wochen einmal benutzen, um auf den Stand der Key Results zu gucken oder das mit in die Scrum-Planung integrieren. Und ich würde dann in dem Quartal irgendwann ein Review, also das vorletzte Review in so einem Quartalszyklus, mal benutzen, um den ganzen Prozess anzugucken. Klar, das möchte ich integrieren, weil das ja sonst das gleiche Gespräch an verschiedenen Stellen immer wieder geführt wird. Ich werde zusätzlich, wenn ich jetzt auf eine höhere Ebene ziele in die Organisation rein, werde ich natürlich noch irgendeinen anderen Prozess mitbrauchen. Wenn es dann einen Management-Jure-Fix gibt oder ein Operations-Review, wie wir es im Kanban haben oder so, dann kann ich da natürlich auch den OKR-Review-Teil mit reinbringen. Ansonsten brauche ich vielleicht auch da eine zusätzliche Besprechung für.
Weil das war auch so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, ne? Dass ich so das Gefühl hätte, wenn wir jetzt sagen, ihr könnt das sinnvoll miteinander verbinden, dadurch habt ihr aber im schlimmsten Fall doppelt so viele Meetings, /Events, dass das halt eher, glaube ich, zumindest in meiner Welt, zur großen Ablehnung irgendwie führen würde. Obwohl ich ja nicht der Meinung bin, dass wir zu viele Events in Scrum haben, aber das ist ja nochmal eine andere Diskussion, ne? Obwohl ich es immer wieder höre. Gibt es noch aus deiner Sicht irgendwo einen anderen Anknüpfungspunkt, den ich jetzt noch nicht irgendwie erwähnt habe, wo du denkst, da sollten wir nochmal drauf gucken, Verbindung Scrum und OKRs?
Wir haben die Produktvision, wir haben Produktziele, wir haben das Sprintziel und wir haben die Planung. Ich glaube, wir haben sie jetzt so langsam alle beisammen. Mir fällt nichts mehr ein.
Und ich finde tatsächlich diesen Ansatz oder diesen Versuch, das miteinander zu verbinden, auch total spannend, weil meine größte Diskussion mit vielen Product Ownern, kannst du auch gleich mal teilen, wie das in deiner Welt ist, ist halt bezogen auf Ziele, dass die halt noch viel zu viel in Outcome-Zielen denken und handeln und das von den Stakeholdern erwartet wird, ne? Also dass Features geliefert werden und dann der Product Owner irgendwie erfolgreich ist. Ich glaube, von dem, was du erzählt hast, wenn wir in Richtung Verbindung OKRs und Scrum gehen, ist so mein Gefühl, dass sich diese Diskussion halt mehr in Richtung, dass wir doch über Outcome-Ziele oder etwas, was eher in mein Verständnis in Richtung Outcome-Betrachtung geht, reinkommen können und dass für mich da eine große Chance auch für die Product Owner besteht, sich wieder ein bisschen mehr Freiheitsgrade zu erarbeiten, mit den Developern selber zu entscheiden und zu überlegen, was sind denn die Dinge, die wir jetzt dafür tun, damit wir dieses Ziel erreichen, anstatt stumpf zu sagen oder gesagt zu bekommen, ihr habt jetzt das und das und das einfach zu umzusetzen und zu liefern.
Ja, Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Und noch darüber hinaus behaupte ich, dass es auch im Sinne der Stakeholder, dass Stakeholder sich so feature-orientiert verhalten, dass Product Owner mit Stakeholdern über einzelne Aspekte des Produkts diskutieren müssen. Das ist ja anerzogen oder erlernt. So macht man das, weil die Organisation keine andere Einflussmöglichkeit bietet. Nicht, weil das der beste Weg ist, ein Stakeholder für ein Produkt zu sein. Und bisher war noch jeder Stakeholder, mit dem wir das ernsthaft betrieben haben und der dann ein positives Ergebnis gesehen hat, froh, dass er sich dann nicht mehr einmischen musste. Sei das jetzt über Story Maps, sei das über Objectives und Key Results, ganz egal. Dadurch, dass wir das Gespräch auf eine höhere Ebene ziehen, was ist eigentlich die Wirkung, die wir erreichen wollen? Was ist das strategische Ziel? Was ist der Nutzen für den Kunden? All diese Fragen, das ist das, was die Stakeholder interessiert. Ganz egal, ob das jetzt die Externen sind, die das Produkt tatsächlich haben wollen, oder ob das der interne Steuerungskreis ist. Keiner von denen möchte da sitzen und über den Knopf unten links in Rot oder Grün diskutieren. Und ja, das ändert was und gibt euch Product Owner dann wieder viel mehr Freiheitsgrade, weil man plötzlich nur gucken muss, wie gestalte ich jetzt dieses Ziel, das wir vereinbart haben, aus? Und da innerhalb dessen kann ich tun, was ich will.
Also ob es keinen Stakeholder gibt, der über die Farbe diskutieren will, das weiß ich nicht. Also ab und zu begegnet mir mal jemand. Okay. Ich würde ihn halt nur nicht so ernst nehmen, dass er mit mir darüber diskutieren will. Und ich mag an dem auch, was du gerade sagst, sehr, dass ich natürlich vielleicht durch die Verbindung von OKRs und Scrum und wenn ich das so mache, wie du beschrieben hast, selber als Product Owner die Option habe, das Level der Diskussion oder auf der Ebene, wo wir unterwegs sind, besser zu steuern. Also ich sehe immer noch sehr viele POs, die dann zu Stakeholdern gehen und leider dann ihr Backlog mitbringen. Und ich habe die leidige Erfahrung auch als Führungskraft für viele Product Owner, als ich noch angestellt war, ja auch gemacht, wenn jemand seinen Backlog mitbringt, war das für mich dann die Einladung, mit ihm über dieses Backlog zu diskutieren, weil ich halt gedacht habe, ja, dafür bringt er es halt mit und will mein Feedback oder meine Meinung haben. Und ich glaube, vielen Product Ownern ist gar nicht bewusst, wenn sie eigentlich etwas mitbringen, was nicht auf der Backlog-Ebene, sondern vielleicht auf einer Product-Goal-Ebene oder auf einer OKR-Ebene oder auf einer Outcome-basierten Roadmap-Ebene ist, dass dann sehr wahrscheinlich diese Menschen auch genauso mitdiskutieren, aber ich sie ein bisschen von meinem Backlog fernhalten kann und ich derjenige bin als PO, der tatsächlich auch mit beeinflussen kann, auf welcher Ebene mit wem irgendwie diskutiert wird. Häufig fehlen aber diese Ebenen dazwischen, hast du ja auch gesagt. Und dadurch ist das die einzige Chance für beide Seiten, auf dieser Backlog-Ebene zu diskutieren. Und so habe ich vielleicht ein bisschen mehr Steuerungsmöglichkeiten, auch mehr Freiheiten zu kriegen, bestimmte Dinge selber zu entscheiden oder selber mit zu beeinflussen.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist auch das ein Prozess. Wenn ich mich jetzt morgen hinstelle und sage, ich zeige euch mein Backlog nicht mehr, wir reden jetzt nur noch über Objectives, dann werden die Stakeholder vermutlich nervös. Und das will ich nicht. Nervöse Stakeholder sind immer schlecht. Sondern das muss ich nach und nach machen. Den Fokus verändern über 4 Sprints, 6 Sprints, immer weniger vom Backlog zeigen, immer mehr das Gespräch in die Richtung führen und dann nur noch die entscheidenden Teile vom Backlog, die damit zusammenhängen, in den Vordergrund rücken, damit man sich daran gewöhnt. Das ist wie auf der anderen Seite auch, wenn ich mit meinen EntwicklerInnen arbeite, wenn ich plötzlich sage, hey, ich möchte, dass ihr das alles mitgestaltet, hier ist eine User Story, überlegt euch die Implementierung und die sind es gewohnt, vorgekaut zu kriegen, was kommt, dann werden die rebellieren. Das geht nicht, sondern ich kann halt immer weniger Details reinbringen und damit langsam die Ebenen verschieben. So ist es mit Stakeholdern auch.
Gibt es irgendeine Geschichte, irgendein Erlebnis, was du teilen kannst, so aus der Arbeit mit Organisationen, wo du das Gefühl hast, oh, da hat aber wirklich dieses Zusammenbringen OKRs, Scrum tatsächlich wirklich gut funktioniert oder da haben wir eine bestimmte Erfolgsgeschichte, die andere motivieren könnten auch mehr darüber nachzudenken oder in so eine Richtung zu gehen?
Also es gibt eine Story in einer Versicherung, die ich jetzt leider nicht nennen darf, wo genau das passiert ist, was ich gerade schon abstrakt beschrieben habe. Ja? Durch den stärkeren Fokus auf Ziele, durch den stärkeren Fokus auf die Wirkung, die wir erreichen wollen, im Dialog mit dem Steuerungskreis, haben die Product Owner sich Freiheitsgrade erspielt. Und das, da hat es sehr schnell geklappt. Das war super, aber anderswo, wie gesagt, vielleicht langsamer. Das hat geholfen, Motivation ins Team zurückzubringen, hat dem Product Owner wieder mehr Freude am Job gegeben, statt nur einfach Durchlauferhitzer zu sein. Und das war eine super Erfahrung. Man hat mir aber gesagt, was in der Versicherung klappt, klappt überall.
Das stimmt.
Deswegen, allein deswegen würde ich sagen, ist es wert, das auszuprobieren. Mhm. Und man kann eigentlich nichts falsch machen. Sogar wenn man die Gedanken sich einfach nur erstmal für sich macht, welche Ziele müsste ich erreichen, woran würde ich das erkennen und das nicht an die große Glocke hängt, dann hat man erstmal mehr Klarheit gewonnen. Strukturierte Gedanken, kann anders mit Stakeholdern und Entwicklerinnen in Kontakt treten und damit ein besseres Produkt für die Kunden entwickeln. Und darauf kommt es ja am Ende an.
Sehr schön. Sehr spannend. Falls ihr in das Thema OKRs auch noch mal mehr reingucken wollt und einsteigen wollt, kann ich euch das Buch vom Urs und von der Steffi, glaube ich, ne, ihr habt zusammen geschrieben, irgendwie ans Herz legen. Da ist es. OKRs wirkungsvoll einführen und nutzen. Gibt es auch ein paar Kapitel dazu, tatsächlich zu Verbindungen auch, ich glaube auch, ihr habt auch Sachen in Richtung Safe und andere Frameworks oder Ansätze tatsächlich mit da aufgenommen. Das fand ich besonders spannend. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick rein. Werden wir verlinken, auch in den Shownotes. Findet ihr sicher. Wir beschließen diesen Podcast in der Regel immer mit einem ganz praktischen Tipp, Trick an unsere POs, die uns zuhören, wenn sie sich diesem Thema OKRs und Scrum verbinden, irgendwie nähern wollen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, fang damit an oder das ist ein Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte?
Ja, der Tipp, so abgedroschen wie er sein mag, ist, fangt an. Also lasst euch nicht von euren Stakeholdern oder eurer Organisation einschränken und sagen, nein, das geht nicht, das dürfen wir nicht. Sondern macht euch diese Gedanken, auch wenn ihr vielleicht hört, die ganze Organisation muss mit OKR arbeiten. Nein, gerade zum Ausprobieren ist das nicht so. Ihr müsst klar haben, was ist ein übergeordnetes strategisches Ziel, zum Beispiel von euren Stakeholdern, von eurem Unternehmen, von eurem Bereich. Da könnt ihr euch anknüpfen. Das muss aber nicht mit OKR formuliert sein. Ihr könnt das in klein mit eurem Team machen. Das bringt Fokus, das bringt Klarheit, das bringt Spaß. Also fangt einfach an.
Ich glaube, das sind die besten Schlussworte, die du finden konntest. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Sehr gerne.
Und falls ihr Fragen habt, wenn ihr Urs auch kontaktieren wollt, wir werden auch da ein paar Sachen in die Shownotes mit reinstellen. Ihr werdet ihn finden und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Urs.
Danke, Olli. Mach's gut.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.